Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für Wie findet ihr eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Und diesmal folgt auf diesen Einstiegssatz der Titel Dot Age. Den hat man uns hier vorgeschlagen und mir fällt gerade auf, ich hätte nachschauen sollen, wer ihn uns vorgeschlagen hat. Das werde ich gleich nachreichen, während sich Dom Schott vorstellt. Hallo Dom.
Hallo, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Hallöchen und Hallo, naja, also herzlich willkommen, ich freue mich sehr, ich kann direkt hier einsteigen mit einem Fun Fact, den ich erlernt habe von meinem Kompagnon und Mitpodcaster Jochen Gebauer, den ich heute Vormittag noch gehört habe, da habe ich nämlich schon, ne, wie ein Kind, das sich freut auf den einkaufsfreien Sonntag, davon erzählt, dass wir heute Nachmittag über dieses Spiel sprechen werden und habe dann den Titel des Spiels genannt und zwar habe ich gesagt Dot Age. Und er hat gesagt, ohne das Spiel jetzt zu kennen, ah, das heißt doch Dottage. Und dann habe ich mal nachgesehen, wir werden gleich nochmal in Tiefe dazu kommen, ein fantastischer Titel, der in beiden Aussprachen 100% Sinn ergibt, wenn man sich anguckt, was man da eigentlich vor sich hat. Schön.
Genau. Und vorgeschlagen hat den Titel natürlich Garjan. Lustig. Hatte ich im Kopf, nicht wahr? Aber ab und zu muss man dann halt doch nochmal nachschlagen. Genau, ja, er wird Dottage ausgesprochen, das verrät uns das Spiel freundlicherweise. Sogar selbst, indem es den Titel quasi vorliest im Hauptmenü. Ja, ein Service, den man ja selten bekommt. Aber ich habe auch schon gedacht, ob wir hier ganz toll einfach so Dotage immer sagen.
Dotage finde ich auch schön.
Ist dann auch wieder so.
Dotage finde ich schön.
Ist dann wie bei unserer Filmbesprechung von Es, wo der ganze Thread sich nur noch darum gedreht hat, dass wir nicht Es gesagt haben dazu. Weil ich das phonetisch viel eindeutiger finde, sonst weiß ja auch keiner. Wir könnten ja den Buchstaben meinen. Ja? Dann suchen die Leute, googeln sie nach einem Film, der einfach nur S heißt. Und
oder weitere Alternative, wir erinnern uns daran, wie es war, Teenager ohne Englischunterricht zu sein und sagen, Dotage, auch eine Möglichkeit.
Auch, ja, ganz genau. Richtig schön eindeutschen, ja. Dotage haben wir gespielt. Also es gäbe wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Titelnennung komplett zu vermasseln. Und wie gesagt, ein Glück, das Spiel selber hat gesagt, ich glaube, ich sag einfach den Leuten mal direkt, ja, dass das Dot Age sein soll. Warum das Dot Age heißt, weiß ich aber immer noch nicht, weißt du es?
Ich kann es sagen. Also, meine Interpretation ist, das Spiel, das wir da vor uns haben, wir werden es euch nochmal in Genauigkeit erklären, aber das ist ein Spiel im Pixel-Look präsentiert. Und mein erster Gedanke war, alles klar, ein Dot, ja, ist ja ein Punkt. Und Pixel bestehen aus Punkten. Deswegen genialer Titel. Das war quasi bis zu heute Vormittag meine Theorie, mit der ich hier reingehen wollte. Und dann, ne, wie gesagt, sprach ich mit dem jungen Mann namens Jochen Gebauer und erfuhr von einem englischen Wort namens Dottage. Und Dottage heißt übersetzt sowas wie Senilität, mit dem Alter, ne, einen Erinnerungslücken gewinnen, quasi. Und das ergibt wahnsinnig viel Sinn, weil, ohne schon zu viel zu verraten, das Spiel wird erzählt von einem alten Greis, der uns als Stilmittel bedienlich von Erinnerungslücken so ein bisschen durch das Spiel führt und sagt so, oh, weiß nicht mehr genau, wie das war, erforscht das doch mal, dann weiß ich es wieder. Und deswegen, es passt in zweierlei Hinsicht richtig, richtig gut.
Doppeldeutigkeit, sehr gut, hervorragend, ja. Das ist ja immer schön, mehrere Layer in einem Titel zu haben. Für mich waren beide intransparent. Ich kannte das englische Wort nicht. Und für mich sind Pixel auch keine Punkte, sondern kleine Quadrate. Aber.
Ja, was? Okay, nein, die Diskussion, da steige ich jetzt
doch
nicht ein.
Doch, das sind jetzt die ersten 15 Minuten auf meinem Zettel. Tut mir leid. Also.
Und dann sind wir sauer aufeinander und dann kriegen wir es nicht mehr hin hier.
Nee, das ist quasi das Ende jetzt auch. Ja. Aber ich meine,
dann müssen wir wieder so eine
haben sich die Leute schon über Unwichtigeres zerstritten als diese Frage.
Ja, das stimmt allerdings.
Gut. Also, wir reden über Dottage. Dottage habe ich gesagt, so, ne? Hat das Spiel gesagt. So. Also, vorgeschlagen von Gaian, ist tatsächlich ein Roguelike Aufbaustrategiespiel. Also es ist, sagen wir mal, nicht direkt ein Titel, der vor meiner Haustür sich befindet normalerweise. Ist nicht was, wo ich im Steam-Shop rumlaufe und dann direkt sage, so, oh ja, so wie das aussieht, da ist ja sofort das Interesse geweckt. Aber es ist tatsächlich eine ganz interessante Kombination, die wir da vor uns haben.
Ja, bei mir Ganz im Gegenteil, hatte es quasi schon nationalen Feiertag im Jahr bekommen, weil es stand schon auf meinem Wunschzettel, ist am 4. Oktober 2023 erschienen. Irgendwann da herum muss ich es mir auch auf den Wunschzettel gepackt haben, weil bei mir drückt es alle Knöpfe. Ich habe es schon gesagt, ne? Der Punkte-Look oder sollte ich sagen Pixel-Look, ist ja im Grunde das Gleiche. Das Genre natürlich auch ganz fantastisch und da war ich sehr angetan von, also rein auf dem Papier, welche Boxen so abgehakt werden. Bei mir war es im Blick, aber ich muss auch sagen, ohne Geiern, wahrscheinlich wäre es auch auf dieser Liste verschimmelt. Ich hätte es mir niemals aktiv wirklich gekauft, so groß war der Leidensdruck nicht, aber ich bin froh, dass es jetzt mir auf die Platte gerutscht ist.
Also ich bin auch zumindest nicht ganz unzufrieden. Ich bin da erst so ein bisschen reingegangen und habe gesagt, Warenkreisläufe, und so. Und dann, also das ist schon, da steckt schon mehr drin, als man denkt. Das geht eigentlich super idyllisch los, ne? Da hast du schon gesagt, also das hat sogar eine Erzählebene, ist ja für die als Spiel nicht unbedingt selbstverständlich. Da kommen auf einmal auf einer wunderschönen, grünen, idyllischen Pixelwiese kommt eine Gruppe von kleinen Pixelmännchen aus dem Wald gelaufen, angeführt von einem rauschbärtigen, weißbärtigen alten Mann. Und das sind offensichtlich Siedler. Die lassen sich jetzt hier nieder, aber der Dorfälteste, der die da anführt, der kommt dann relativ schnell um die Ecke und sagt, oh, es ist ein verfluchtes Dorf und hier drohen irgendwelche Katastrophen, aber Gottlob hat er eine seherische Gabe und kann uns ungefähr sagen, in welcher Zeitabstand uns irgendwelche Katastrophen in diesem Dorf drohen. Und da haben wir also immer noch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Also mich hat es relativ schnell an so eine Art Pixel Frostpunk erinnert. Ging dir das auch so?
Oh, Pixel Frostpunk, das ist ja interessant. Auf eine Weise ja. Ich musste gerade so laut O sagen, weil bei Frostpunk denke ich ja immer sofort, ne, an diese Momente, in denen man irgendwelche Gesetze verabschiedet und die Leute zwingt, die Kinder in die Minen zu schicken oder vielleicht doch in die Schule, das liegt dann in unserer Hand. Und das gibt's ja in der expliziten Form hier erstmal nicht, aber dann, innerhalb von Sekunden wurde mir klar, auf eine Weise ja doch, weil das Spiel baut auf allen Ebenen im Grunde auf eine Ressourcenknappheit auf. Das heißt, man hat nur eine begrenzte Zahl zu Beginn an Siedlern, die man einsetzen kann für verschiedene Dienste, vom Ernten von Ressourcen bis zum Bauen von Gebäuden oder zum Schaffen von Nachwuchs. Und man kann natürlich eben durch diesen Nachwuchsweg auch die Population erhöhen, aber eigentlich ist es immer so, zumindest in meinen Spieldurchläufen bisher, es gibt nie genug Leute. Man hat immer das Gefühl, ich muss priorisieren, ich muss überlegen, wen ich jetzt wohin schicke, und dann fühlte ich mich tatsächlich jetzt so im Vergleich auch ein bisschen auf dieser Ebene an Frostpunk erinnern.
Ja, vor allem, also also ein typisches Aufbaustrategiespiel und sowas, das sind ja häufig so Ressourcenmanagement-Spiele, ne? Welche Ressource priorisierst du, wovon schaffst du gerade viel ran, wie setzt du auf verfügbare Arbeitskraftressourcen ein und sowas, das ist ja noch relativ normal. Warum ich total an Frostpunk gedacht habe, ist natürlich im Grunde genommen, dadurch, dass diese Prophezeiung, die da gemacht wird, die kann man aufrufen, das ist ein Menübildschirm im Grunde genommen, ein altes Pergament, und da werden dann eingezeichnet so ominöse Symbole. Mit denen kann man am Anfang noch nicht viel anfangen, außer dass man weiß, oh, da passiert also irgendwas. Und genauso wie bei Frostpunk ist es dann ja hinterher so, dass das im Grunde genommen ein Zeitlimit ist, ne? Das ist kein richtiges Echtzeitspiel, es ist rundenbasiert, übrigens sehr angenehm. In einer Runde, da wuselt zwar alles so ein bisschen rum, die sind auf ihren Feldern, sind diese Dorfbewohner oder auch die dort lebende Fauna und so, und auch die Bäumchen, die wiegen im Wind und so, das ist alles ein bisschen animiert, aber da passiert eigentlich nichts. Du kannst in aller Ruhe sagen, okay, also ich vergebe diesen Bauauftrag, ich möchte, dass hier jemand arbeitet und an diesem Busch die Beeren pflückt, ich möchte, dass dort hinten einer in, keine Ahnung, dem und dem Gebäude arbeitet, das ich da hingestellt habe, um dort irgendeine andere Ressource zu produzieren, und dann irgendwann sagst du so, okay, Runde vorbei, und dann ist ein Tag rum, und dann arbeiten die sozusagen ihre ganzen Arbeitsaufträge ab, und dann gehen die nachts schlafen, und dann beginnt irgendwann der nächste Tag. Und auf diese Art und Weise steuerst du dann aber auf all diese Kataklysmen zu, die da eingetragen werden in der Prophezeiung. Und das ist halt immer im Grunde genommen ist es halt ein Zeitlimit, ne? Du hast jetzt 10 Runden, man muss dann bestimmte Ressourcen produzieren, um diese Katastrophen entweder abzuwenden oder zumindest die Chance, sie abzuwenden und auch abzumildern, zu erhöhen. Und dann musst du halt diese Ressource ranschaffen in der Zeit, ne? Und dann ist es halt einfach nur so mit Zeitlimit und die begrenzten Ressourcen dazu benutzen, diese Ressource ranzuschaffen, ohne dass die Leute zwischendrin irgendwie verhungern oder so.
Ich muss sagen, ich fand da sogar auf so einer Detailebene total schön, wie diese Rundenzeit inszeniert wird, weil, du hast ja schon gesagt, das ist eine richtige Wohltat, dass es so strukturiert ist, weil man dann auch lange da vor seinem Bildschirm sitzen kann. Übrigens, da muss ich einen kleinen Widerspruch hier nochmal einbauen. Also die Sache mit dem, dass man wirklich die Leute auch nach Prioritäten umverteilen muss und manchmal auch wirklich sagt, so Leute, jetzt lasst die Hühner mal am Leben, wir brauchen jetzt hier dringend Holz oder anderen Kram oder Nachwuchs, das ist schon auf einer Weise so radikal in manchen Szenen bei mir gewesen, wo ich dann wirklich quasi Berufe umverteilen musste. Das ist schon ungewöhnlich für das Genre, wo du ja normalerweise bei so Aufbaukram nach und nach, weißt du, mit der immer größer werdenden Reuse durch die Landschaft pflügst und mehr Ressourcen erschließt. Hier dieses Umverteilen je nach Anforderungen, das war schon für sich so ein kleiner Spannungsbogen, den ich schon als ungewöhnlich empfand. Aber ja, wegen dieser runden Weise, ich fand das ganz toll im Detail, dass es eben nicht einen Stillstand gibt, bis man die Befehle gibt. Und dann drückt man auf los geht's, so wie bei einem Civilization zum Beispiel, wo es natürlich so Animationen gibt, wie Vögel fliegen herum, Wellen bewegen sich, aber sonst bewegt sich da kein Mensch durch die Welt. Hier ist es so, du gibst den Leuten Anweisungen und sagst so, alles klar, du bist jetzt hier der Bauer für die nächste Runde und holst jetzt die Möhren vom Feld oder du fällst die Bäume. Und während man die Berufe verteilt, passiert trotzdem schon ein bisschen was in dieser Landschaft. Die Figuren laufen ein bisschen rum, sie machen Geräuschchen, sie sprechen miteinander, wenn sie keinen zugewiesenen Job haben. Also selbst in diesen Pausemomenten bewegt sich was auf dem Bildschirm. Das fand ich sehr angenehm. Es hat was sehr Organisches auf eine Weise.
Ja, da gibt es eine ganze Reihe Sachen. Ich sag mal, bevor wir zur Inszenierung kommen, müssen wir vielleicht noch ein bisschen erstmal dabei bleiben, zu erklären, was da alles drinsteckt. Denn da steckt echt viel drin eigentlich so in dem Spiel. Also es hat halt vor allem wahnsinnig viele unterschiedliche Ressourcen. Es ist ja, ich habe das hoffentlich eingangs auch richtig schon gesagt, es ist ja, hat eine Roguelike-Komponente. Das bedeutet also zum Beispiel, die Karte, auf der man startet, wird zufallsgeneriert. Da sind dann ganz unterschiedliche Ressourcen. Bei mir waren jetzt zum Beispiel bei meinem allerersten Durchgang waren halt nur Hühner. Und dann habe ich hinterher irgendwie gesehen, ich kann irgendwie zum Beispiel einen Hasenfänger oder sowas oder einen Jäger oder so bauen. Also es gab auch Hasen als Ressource offensichtlich. Es gab auch Fische als Ressource. Und ich habe gedacht, als dann die Fischerhütte freigeschaltet wurde, ja super, die stelle ich an den See. Bei mir gab es einen See, habe ich gedacht, dann geht ja der Fische fangen. Nee, da müssen halt Fische auch angezeigt werden, lieber Freund. Habe ich völlig umsonst gebaut, weil in meinem See gab es halt einfach keine Fische. Ja. Und da gibt es halt also anscheinend echt relativ viel, ne? Auch dann so nach und nach, das eskaliert natürlich, da werden immer fortschrittliche Ressourcen freigeschaltet, am Anfang gibt es irgendwie, glaube ich, noch nirgendwo Kupfer zum Beispiel, dann werden hinterher so Erzabbau und Kupferschmelze und Schnickschnackschnuck in so einem Tech-Tree freigeschaltet, den du auch erforschen musst, so ein bisschen also wie bei Civilization. Du kannst also quasi Forschungseinrichtungen bauen, da musst du dann auch eine Arbeitsressource abstellen, damit die da halt nachdenken und dann produzieren die Wissenschaftsressourcen. Mit denen kannst du dann in diesem Tech-Tree sozusagen neue Gebäude freischalten. Die werden immer teurer und dann erscheinen halt hinterher auch eben neue Ressourcen auf deiner Landkarte. Bei mir ist dann auf einmal irgendwann so ein Kupfererz erschienen, das war vorher nicht da, das gab es dann auf einmal.
Da ist übrigens, da steckt eine große Lernkurve, finde ich, drin, weil diese Gebäude verlangen natürlich auch so Anforderungen, wo man sie platzieren kann. Da gibt es so logische Dinge wie, ne, Holzfällerhütte ist schon sinnvoll an Wald ran, Steinbruch an die Steine. Dann so etwas fortgeschrittene Sachen wie, alles klar, so ein Arzt zum Beispiel, der Heilkräuter herstellt, sollte in einem gewissen Umkreis auch die vorhergehende Produktionszentren bei sich haben, also diejenigen, die dann die Kräuter überhaupt ernten zum Beispiel, jetzt einfach als Beispiel. Und dann gibt's aber noch so Bedingungen, die fand ich sehr charmant, aber man muss sie eben auch einfach erstmal erlernt und verstanden haben, dass das eben die Regel ist. Diese Forschungszentren, ne, im Grunde eine Sitzbank, wo sich dann wirklich einer von deinen Pimons da hinsetzt und nachdenkt, die brauchen als Bedingung, die dürfen kein Gebäude unmittelbar angrenzend haben, mit der Begründung, man braucht zum Nachdenken auch einfach Ruhe. Und das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, was illustriert, wie viel Herz auch in diesen eigentlich ja fast schon mathematischen Bedingungen drin steckt, wie man so eine Stadt aufbauen soll.
Ja, genau. Boah, da habe ich aber immer wieder Scheiße gebaut. Ich habe immer wieder versehentlich ein Gebäude neben diesen Denkersitz da gebaut und dann funktioniert er nicht mehr. Und dann musst du den abreißen. Das ist die einzige, es gibt nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu verschieben oder sonst was, musst du es abreißen und nochmal wo neu aufbauen. Und das natürlich dann einfach die 3 Tage, bis der nächste dann wieder steht, ne, das ist einfach Zeit, in der du einfach weniger Wissenschaftsressourcen produzierst, als du könntest, wenn das ist, was du gerade vorhast. Das ist dann halt echt ärgerlich. Selber schuld so ein bisschen, ich wusste das zwar, aber genau, wie du schon sagst, es gibt so viel, wo man beim ersten Durchgang einfach noch dazu lernt. Also wie zum Beispiel, wie gesagt, nur weil da ein See ist, heißt das nicht, dass es da drin Fische gibt. Ne? Das muss dann anscheinend offensichtlich in der, auf der Karte, wenn es ein See mit Fischen ist, dann springen die da vielleicht rum oder so, dann siehst du das als, gibt es halt irgendeine Anzeige. Oder auch halt, keine Ahnung, mit den Jahreszeiten, man durchläuft außerdem auch noch Jahreszeiten. Man kann sich denken, dass im Winter die Beeren von den Sträuchern verschwinden. Ich glaube, die sind aber schon im Herbst verschwunden.
Ja.
Und das wusste ich nicht. Und das war scheiße.
Ja.
Ne? Und all solche Sachen. Also es hat diesen Survival-Aspekt. Ich habe das deswegen vielleicht auch am Anfang zu breit mit einfach nur Aufbaustrategie beschrieben. Ich habe vielleicht einfach zur letzten Zeit, habe ich halt lauter so Zeug nur, ne? Frostpunk Banished und sonst irgendwas. Das waren halt die Sachen, die ich überhaupt gespielt habe und nicht so ein Anno oder so. Da hast du völlig recht, dass man das stärker eingrenzen muss. Es ist halt die ganze Zeit so ein Überlebenskampf. Und du hast ständig diese Abwägung, okay, die Leute brauchen Essen. Ich muss also natürlich insbesondere genug Nahrungsressourcen ranschaffen, damit meine Bevölkerung nicht irgendwann umkippt. Also das heißt, die müssen, am Anfang ist das noch relativ einfach, weil das Spiel startet da irgendwo schön im Frühling und da sind die Beerensträucher prall gefüllt. Jeder Strauch kannst du jemand hinstecken, der produziert dann irgendwie 4 Beeren pro Tag, ne? Und damit hast du dann eigentlich dein Dorf ordentlich versorgt. Und wie es halt so ist, ne? Dann willst du aber hinterher willst natürlich oder musst du immer mehr produzieren und diese Zusammenhänge werden dann auch immer komplexer. Es gibt dann hinterher zum Beispiel eine Gesundheitsressource oder so, oder also in den Jahreszeiten, wenn es dann richtig heiß wird zum Beispiel, dann musst du die Leute abkühlen. Und um die abkühlen zu können, da gibt es dann erst so kleine Pfützen und hinterher auch so richtige kleine Swimmingpools, die du bauen kannst. Ne? Die brauchen aber Wasser. Dafür musst du einen Brunnen haben. Und der Brunnen produziert das Wasser nicht einfach so. Du musst also einen an den Brunnen stellen, der das Wasser produziert, den du brauchst, um deine Abkühlbassins für deine Dorfbewohner zu befüllen und zu betreiben. Ne? Und das wird dann hinterher auch nochmal ein bisschen komplexer, weil diese fortgeschrittenen Gebäude, da kannst du dann nicht einfach irgendeinen Hans hinstellen. Nein, da brauchst du quasi einen Bademeister. Und dafür musst du den dann erstmal speziell ausbilden, damit er diesen Pool betreuen kann. Auch eine Falle, in die ich getappt bin. Ich habe gedacht, oh, ein höherwertiges Gebäude, das produziert 4 Kühlungsressourcen pro Runde. Ja, super. Dann ersetze ich mein altes Gebäude durch diese neue, verbesserte Variante. Ich hatte aber keinen ausgebildeten Pim, so nennt das Spiel das, die seine Dorfbewohner, hatte ich nicht am Start. Und noch schlimmer, ich glaube, es gab schon ein Tutorial, also so ein Tooltip-Einblendung, wie man Berufe zuweist, ne, wie man die ausbildet, hatte ich verpasst. Und ich habe dann mehrere Runden gebraucht, bis ich gerafft habe, wie ich überhaupt jemanden sozusagen, das heißt im Spiel anders, aber wie ich den zum Bademeister machen kann, ne? Und das war halt scheiße. Ich habe das neue Gebäude da gehabt, ich brauchte diese Kühlungsressource und das dann, anstatt dass ich meinen, ich hatte da zu dem Zeitpunkt 3 von diesen kleinen Pfützen, ja, und anstatt dass ich eine aufgewertet habe und viel mehr produziert habe, habe ich meine Produktion um eine Pfütze sozusagen verringert, bis ich geschnallt habe, wie ich den Typen ausbilde.
Ja, das ist ganz oft in diesem Spiel, dass man eigentlich eine Entscheidung nach vorne wählt, also eigentlich etwas Progressives, man macht eine Weiterentwicklung, man stärkt den Output von irgendwelchen Ressourcen, muss dafür aber ganz oft, gerade wenn man auch das noch nicht weiß oder nicht gut geplant hat, erstmal einen Rückschlag in Kauf nehmen und da, wo es zum Beispiel unvermeidlich ist, das kann man vielleicht nochmal kurz Illustrationen vorstellen, weil das so ein schönes Beispiel ist, ist die Sache mit dem Nachwuchs. Es gibt bei Spielen dieser Art, so ne, Aufbausimulation, Citybuilder und so, verschiedene Möglichkeiten, wie man an neue Populationen kommt. Es gibt sowas wie eine Immigration zum Beispiel. Wir denken an Foundation, auch so ein mittelalterlicher Citybuilder. Da kommen dann alle paar Minuten 2, 3 Leute vorbei von ganz außerhalb, die haben nichts mit uns zu tun und sagen, hallo, wir haben gesehen, Haus ist frei, Innenstadt wunderbar, wir würden gerne einziehen. Also quasi so eine Art passives Einkommen von neuer Population. Dann gibt es so Sachen wie Anno oder anderes Beispiel, die Völker, ganz alt. Wenn die Leute sich wohlfühlen, gibt es Nachwuchs, passiert quasi auch passiv automatisch. Oder Civilization, wenn die Stadt gut läuft, dann wird auch neue Population produziert. Und hier ist es aber so, wenn du Nachwuchs willst, musst du erstmal Kosten ausgeben auf mehrfacher Ebene. Zum einen musst du 2 Leute quasi für eine Runde lang frei machen. Es ergibt ja auch Sinn, wenn die arbeiten, können sie nicht gemeinsam ins Bett steigen. Das heißt, muss zwei Leute im schlimmsten Fall von ihrer aktuellen Arbeit abziehen. Da können sie also gerade keine Ressourcen mehr produzieren. Sie gehen dann in ein Häuschen rein und nehmen für die Nacht quasi, für die gemeinsame, auch noch einen Snack mit. Also es kostet also auch nochmal aktiv Nahrung obendrauf, eine Nahrungsressource und eben die Abwesenheit der beiden Arbeiter, Arbeiterinnen bei ihrer Arbeitsstelle. Dann vergeht eine Nacht, dann können sie am nächsten Tag in der nächsten Runde wieder zur Arbeit zurückkehren. Aber du hast natürlich nicht sofort eine erwachsene neue Arbeitskraft, sondern ein paar Runden lang so ein kleines Kind. Und das Kind kann nichts außer Nahrung konsumieren, bevor es dann quasi nützlich wird im kapitalistischen Sinne. Und das illustriert, finde ich, wie gesagt, ganz schön, dass man erstmal diese Ausgaben investieren muss, um dann so mittelfristig geradezu diese Vorteile daraus zu schlagen. Und das, finde ich, ist echt ein interessantes Design.
Ja, es illustriert auch noch was anderes hervorragend. Das ist ein Spiel, in das extrem auf vorausschauende Handlung setzt. Ne? Du musst immer vorausschauend planen, weil, genau wie du es erzählt hast, bis das Kind einsatzbereit ist, dauert's. Das heißt also, du kannst in dem Spiel sehr häufig nicht einfach kurzfristig auf irgendeine jetzt direkt anliegende Notlage reagieren, sondern du musst immer schauen, dass du schon vorausplanst. Das wird auch nochmal verstärkt durch diese Katastrophen. Das sagt dir dann, okay, also das Spiel kennt verschiedene, es nennt es dann Domains, ne, also so verschiedene Kategorien von Katastrophen. Da gibt's Hitze, es gibt Kälte, es gibt Gesundheit, ne, quasi also wahrscheinlich also Krankheit und Pestilenz, was dann die Katastrophe angeht. Es gibt dann diese Kataklysmus-Kategorie, genau, Angst und so. Und die brauchen alle, ne, also das Spiel sagt dir dann zum Beispiel, also in 15 Tagen gibt es eine Hitzekatastrophe. Und die, das funktioniert so, dass dann am Anfang pro Runde auf einem Anzeigebrett sozusagen diese Hitzeressource um einen Zähler hochgeht. Und du musst jetzt Kälteressourcen produzieren, die dem entgegenwirken. Und zwar so viele, dass du erheblich mehr sozusagen hast. Ich glaube, so, weiß nicht, wie viel, was hast du, weißt du es genau, oder was schätzt du, wie viel Überhang muss man produzieren? Ich würde mal sagen, locker so 50-100% mehr, ne? Also wenn es 10 Hitzeressourcen sind, brauchst du 15-20, um das jetzt komplett auszugleichen, oder?
Genau, exakt, genau. Ja, das ist der Schlüssel.
Das ist jetzt einfach nur mal so die grobe Angabe. Und denn wenn dir das nicht gelingt, wenn du zum Beispiel nur Gleichstand hast, dann wird es zu einem Lotteriespiel, ob du diese Katastrophe überlebst, dann wird das quasi ausgewürfelt, ne? Und also entweder 50-50 oder aber auch, ne, so, weiß ich nicht, 30-10 oder sonst irgendwas, je nachdem, wie viele Ressourcen du produziert hast. Und nur wenn du diesen richtig großen Überhang hast, dann sagt das Spiel direkt so, alles klar, gewonnen sozusagen, diese Katastrophe hast du abgewandt. So, und dadurch, dass du das weißt, dass das jetzt in 10 oder 15 Tagen passieren wird, weißt du, okay, das ist die Zeit, die ich jetzt habe, um diese Ressource zu produzieren. Die ist aber für den Rest, den du da machst, eigentlich völlig nutzlos. Die hat keinerlei andere Funktion. Das ist nur, um diese Katastrophe abzuwenden. Das heißt also, alles, was du an Ressourcen jetzt abziehst, um diese Katastrophenvorsorge zu betreiben, das fehlt dir woanders. Da, die betreiben keine Wissenschaft und schalten dir neue Gebäude frei. Die sammeln keine Nahrung. Die hacken kein Holz, ne, mit dem du dann neue Gebäude baust und so weiter und so fort. Das heißt also, du musst also dann ständig auch überlegen, okay, wann fange ich jetzt schon mal an, diese Ressource zu produzieren? Später im Spiel musst du manchmal schon vorbeugend, bevor auch überhaupt eine Katastrophe schon direkt angekündigt ist, mit Countdown-Timer und so anfangen, vorbeugend diese Ressource zu produzieren, damit, wenn es losgeht, du schon einen Vorsprung hast, weil es bleibt nicht dabei, dass dann immer nur so ein Zähler aufaddiert wird, sondern diese Katastrophenzustände eskalieren mit jedem. Also wenn du das einmal überstanden hast, dann sagt das Spiel, cool, jetzt ist die Bedrohung, der Bedrohungslevel dieser Katastrophe ist Level 2. Und das nächste Mal generiert der pro Runde nicht nur 1, sondern 4, ja, und so weiter und so fort. Das wird dann manchmal sogar noch beeinflusst vom Zustand deiner Dorfbewohner. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe, war, dass es gab ein Gesundheitsevent, eine Katastrophe in dieser Gesundheitsdomain, und dann waren auch noch meine Dorfbewohner krank. Und das hat dazu geführt, dass 17 Einheiten pro Runde da drauf gezählt wurden. Und das war schon, also es war halt echt ordentlich, ne? Und dann, um dem entgegenzuwirken, musst du dann halt echt auch diese Gesundheitsressource produzieren. Und da gibt's dann sowas wie hier, du brauchst einen Heiler oder so, und den steckst du dann in ein Gebäude und das produziert erstmal nur 4. Das heißt, also ich hätte jetzt dann, um da um da heile durchzukommen, hätte ich irgendwie von dem gleichen Gebäude, hätte ich irgendwie nochmal 3 oder 4 zusätzliche bauen müssen, hätte nochmal entsprechend viele Heiler ausbilden müssen, hätte die in dieses Gebäude reinstecken müssen. Und ich hatte Gottlob einfach schon vorher Gesundheitsressource aufgebaut. Das ist der einzige Grund, warum ich da noch ungeschoren davon gekommen bin.
Ja, man muss da mit einer gewissen Gelassenheit reingehen, habe ich festgestellt. Man kann nicht erwarten, ich meine, das Genre, ne, Roguelike liegt ja schon nah, aber man kann nicht erwarten, das auf Anhieb sehr erfolgreich durchzuspielen. Auch, du hast schon im Vorfeld mal gesagt, du hast da von Fleck weg schon einen guten Start hingelegt, habe ich erfahren. Aber da passieren Dinge, die liegen auch manchmal gefühlt einfach nicht mehr in deiner Hand. Ich hatte auch einen Run, der lief wirklich, wirklich gut und habe dann ganz knapp ein Gesundheitsevent bei der Auswürfelei nicht bestanden, beziehungsweise ich habe die schlechten Konsequenzen bekommen mit dem Ergebnis. Ich glaube, dass 8 oder 9 meiner Population Durchfall bekamen. Und das bedeutete, die konnten auch nicht arbeiten für diese Zeit und standen eigentlich nur, ich glaube, 7 oder 8 Runden lang da und hatten Durchfall. Und das hat auch die Stimmung der anderen in den Keller gezogen. Und das war so ein Event, wo ich mir dachte, alles klar, das ist jetzt humorig, ich sitze davor und schmunzle, aber gewinnen kann ich das nicht mehr. Also ja, genau. Diese Dinge, die passieren da einfach.
Also das ist, so ging es dann tatsächlich bei mir auch zu Ende. Also mein erster Run hat irgendwie fast 7, 8 Stunden gedauert. Also ich habe ewig gespielt, wirklich ewig.
Das ist schon krass,
Wenn es danach nicht nochmal irgendwie eine weitere Stufe gibt, so wie ich das Spiel bislang verstanden habe, man muss halt quasi 7 Jahre durchstehen. Ne? Ja. Mit eben dieser Konsequenz, dass dann auch jedes Mal, wenn du so eine Katastrophe, und jedes Jahr besteht dann eben aus allen 4 Jahreszeiten, die ihre eigenen Herausforderungen haben und sowas. Und ich bin auf Anhieb bis ins 6. Jahr gekommen. Kann sein, dass ich einfach nur Schwein gehabt habe. Ich habe auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Mhm. Da sind noch 3 oder so oben drüber. Kann sich das alles noch viel schwieriger machen. Für mich war es halt unbefriedigend. Eigentlich, also es klingt jetzt blöd, aber dadurch, dass dieser eine Run so lange gedauert hat, ich habe dann danach jetzt noch mal kurz reingespielt und so, weil ich hatte keinen Bock, jetzt jedes Mal diesen riesen Durchlauf zu machen.
Verstehe.
Wenn du verstehst, ne? Ich hatte gefühlt schon wahnsinnig viel von diesem Spiel gesehen. Und als es mich dann zerlegt hat, ging es mir eigentlich genauso. Ich habe die ganze Zeit echt immer, ich hatte das Gefühl so, ey, ich habe es doch im Griff. Ich agiere hier sehr vorausschauend. Und bei mir war es dann auch so ein Zufallsevent, dass dann eine Kette losgetreten hat, eine Kettenreaktion ausgelöst hat, die alles vernichtet hat. Mir sind auch am Schluss auf einmal, glaube ich, 4 oder 5 Leute gleichzeitig krank geworden. Und es gibt verschiedene Arten von Krankheiten. Ne? Die können depressiv sein, die können frieren, die können einfach nur krank sein. Also das gibt's halt, also sick, ne, auf Englisch sozusagen. Aber es gibt halt einfach ganz verschiedene Gesundheitszustände. Und das war einer, für den hatte ich einfach zu dem Zeitpunkt noch kein Gegenmittel. Und dann war unter den Figuren, die da krank geworden sind, waren dann aber halt auch noch welche, die ich schon in einem bestimmten Beruf ausgebildet hatte. Die waren extrem wichtig für die Produktion einer bestimmten Ressource, die ich gerade brauchte, um die nächste Katastrophe abzuwenden. Und dann habe ich halt diese Katastrophe zum ersten Mal komplett verkackt. Ich hatte bis dahin alle Katastrophen heile überstanden. Also ich habe immer sozusagen gewonnen. Die meisten sogar mit diesem 100%, also wo es einfach safe gut ausgegangen ist. Ich musste nur 2-mal würfeln, habe dann halt auch immer Schwein gehabt. Und die Katastrophe hat dann halt weitere Mali obendrauf gepackt. Ne? Ich glaube, das war dann sogar ein Hitze-Event. Genau, ich glaube, das war sogar, dass mein Bademeister war sozusagen krank. Ich habe nicht genügend von diesen Abkühlressourcen gehabt. Dann gab es ein Hitze-Event, dann hat mein Dorf Feuer gefangen. Dann hatte ich aber vorher sozusagen alle Wasserressourcen verbraucht, um zu versuchen, diese Katastrophe zu verhindern. Dann konnte ich die Gebäude nicht mehr löschen. Da ist mein gesamtes Dorf abgefackelt. Also wirklich das Feuer. Ich habe die ganze Zeit gedacht, aber irgendwann würde das Feuer von alleine ausgehen. Nein. Es ist gnadenlos immer weiter. Das Erste, was gebrannt hat, war der Pool. Der verdammte Pool voller Wasser. Und dann ist es von da aus zum nächsten Pool, zum Hauptgebäude, zu allem anderen. Also ich glaube, das Hauptgebäude war das eine, was ich gerettet habe hinterher. Aber auch nur, weil ich dachte, das Spiel ist aus, wenn ich das nicht rette. Das war eigentlich nicht das Wichtigste, um es zu retten. Und dann war so viel vernichtet von meiner Infrastruktur, davon habe ich mich nicht mehr erholt. Das war dann relativ schnell. Also es war eigentlich sofort klar, dass ich tot bin. Und es hat dann noch, weiß ich nicht, 10 Runden oder so gedauert, bis es tatsächlich ein Ende hatte oder sowas. Aber das war schon krass, das zu sehen, wie unglaublich schnell das kippen kann, einfach über so ein Zufallsevent.
Ja, und man merkt es anhand unserer Beschreibung schon, es ist wirklich ein komplexes Spiel. Wir verkürzen ja hier auch schon so ein bisschen, fassen Dinge zusammen, so in den Feinheiten. Allein auch die Fülle und Menge an unterschiedlichen Ressourcen und so weiter. Aber
und deren Management übrigens. Also das vielleicht nur nochmal ein Beispiel für die Komplexität nochmal einzustreuen. Was du auch machen musst hinterher ist, du produzierst zum Beispiel Hühnerbeine, gebratene Hühnerbeine, Beeren, Holz, ich hatte einen Spezial-Trade freigeschaltet, die gibt's auch noch für mein Volk, dass die Holz essen können, ja. Und dann willst du aber zum Beispiel, dass die nicht auf einmal das ganze Holz wegfressen, weil du daraus Häuser bauen willst. Und dann gibt's auch noch ein Menü, wo du sagen kannst, okay, bitte die Ressource nicht fressen und die Ressource nicht fressen, um dann auch noch auszusteuern, was jetzt genau als Nahrung benutzt wird.
Und quasi noch komplexer wird das Spiel, wenn man möchte, und das fand ich so interessant als Designentscheidung, man schaltet, wenn man die Meilensteine des Spiels erreicht, die großen Katastrophen übersteht, kleine Puzzleteilchen frei, quasi nochmal eine eigene Ressource, und diese Puzzleteilchen können eingesetzt werden, um in so einer Art, ja, Meta-Progressionssystem, die das gesamte Spiel betreffen, neue Features freizuschalten, die dann in jedem Run erhalten bleiben. Also du kannst dann mehrstufig noch Dinge freischalten wie, du hast es eben schon angesprochen, Charaktereigenschaften oder Gemütszustände für die eigenen Bewohner, komplett neue Spielmechaniken, die dann nochmal mit reinkommen, und da staunte ich auch. Ich fand aber auch sehr, auf eine Weise muss ich sagen, also mein Instinkt war zu sagen, das ist ein bisschen plump, das nochmal auszulagern über so ein eigenes Progressionssystem, dann zu sagen, wie komplex will ich es denn haben. Auf der anderen Seite aber, ich fand es dann doch richtig toll, selbst entscheiden zu können, möchte ich die Puzzlestückchen jetzt ausgeben, soll das Spiel noch weiter in die Breite gehen oder lasse ich es jetzt erstmal. Also man kann selbstbestimmt so ein bisschen die Geschwindigkeit vorbestimmen, wie schnell sich das Spiel jetzt nochmal öffnen soll.
Ja, also erstmal ist es ja relativ normal, dass diese Roguelikes so eine Metaprogression mitbringen, also etwas, was du freischaltest, was dann über mehrere Runs quasi immer erhalten bleibt. Ich habe gedacht, dass es muss alles positiv sein, weil ich gewohnt war, dass diese Art von Metaprogression etwas ist, was dir dann halt beim nächsten Run ein bisschen unter die Arme greift, ne? Dass du halt, keine Ahnung, jetzt da ein plus 1% Lebensenergie und der bleibt dir dann erhalten oder weiß der Geier was. Und dann hinterher habe ich erst geschnallt, dass es eher so ist, wie du das jetzt auch zusammengefasst hast. Du machst einfach den ganzen Katalog dessen, was im Spiel vorkommt, immer noch breiter, weil ich hinterher gedacht habe, ich kann Proteste freischalten? Was bringt mir das denn? Wer will denn Proteste?
Ja, das meinte ich. Das ist das Ungewöhnliche. Und auch halt eben, dass du es auch selbstbestimmt freischalten kannst. Das ist ja das Ding, dass du eben sagen kannst, ich will das und, oder auch nicht.
Ja, genau. Aber das war am Anfang für mich irgendwie nicht so klar. Ich bringe es auch gar nicht mehr zusammen. Ich hatte das Gefühl, die ersten Sachen in dem Baum sind auch noch so Sachen, wo du denkst, ja cool, Mini-Events will ich, weil die Mini-Events sind meistens positiv. Das ist dann meistens halt irgendwie, weiß ich nicht, die unterhalten sich und dann werden einfach mal 5 Hoffnungsressourcen generiert oder sonst irgendwas. Das war schon ganz cool. Und dann erst nach hinten raus. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Groschen gefallen ist, dass ich hier jetzt, dass das Spiel eigentlich eher sagt, so hey, willst du hier noch die Erweiterung XY dazu packen?
Ich möchte unbedingt jetzt, ne, was zur Inszenierung sagen, was damit zusammenhängt mit der Komplexität, und zwar ein Detail, was aber viele Spiele so gar nicht machen in diesem Genre, Aufbaustrategie und Citybuilder und sowas. Die Ressourcen, die man da einsammelt und die ja mit der Zeit auch immer umfangreicher und komplexer und exotischer werden, die werden nicht von Anfang an in deiner Ressourcentabelle quasi eingeblendet, sondern diese Ressourcentabelle, die Übersicht über das, was quasi gerade in deinen Vorratslagern liegt, vom Holz über das Essen bis hin zu anderen Gegenständen, die erweitert sich immer nur dann, wenn man auch die Ressource tatsächlich abgebaut und geerntet hat. Und das klingt wie ein Detail, aber wer jetzt wie ich häufiger in diesem Genre herumspielt, weiß das zu schätzen, weil damit das Spiel eine Übersichtlichkeit behält und sich wirklich nur mit öffnet, soweit man eben in dem Spiel kommt. Das möchte ich unbedingt herausheben, weil ich kann mir vorstellen, dass einige Leute da draußen bis zu diesem Punkt sich gedacht haben, du, also das werde ich ja niemals auf die Reihe kriegen, wenn das ist wie in vielen anderen Spielen, wie soll man denn da durchblicken? Gute Nachrichten, man kann sehr gut durchblicken, weil das finde ich schön gelöst ist durch diese Präsentation.
Ja, und wenn wir über Inszenierung sprechen, es ist auch einfach, also es hat sehr viele schöne Ideen, wie es das darstellt. Die Ressourcen, die, da wird nicht einfach nur ein Zähler hochgezählt, sondern dann fliegen immer die Beeren von den Sträuchern in dieses Menü und dann wird es so hochgezählt und es macht so blub, 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 blub Geräusche. Und das gleiche mit den Hühnerbeinen, die vielleicht irgendwo produziert werden und mit den Baumstämmen, die gefällt wurden. Und umgekehrt, nachts, wenn die Bewohner schlafen gehen oder bevor sie schlafen gehen, fliegen die ganzen Ressourcen raus in ihren Mund und dann die machen dann auch so niedliche Geräusche, so ein bisschen wie die Minions aus diesen, was ist das? Das ist nicht Pixar, sondern ihr wisst schon, ich und Verbesserlich-Film jedenfalls. Ne? und sowas. Also es ist alles ganz niedlich, will ich damit sagen. Es ist sehr putzig, wie sie da sich die Bäuche vollschlagen.
Es ist wie Aquarium und Fische füttern. Daran musste ich denken, weil was ja eigentlich passiert ist, was Schlechtes. Ressourcen werden verbraucht, Nahrung verschwindet, Baugeschichten verschlucken Holz und Stein und so weiter. Aber durch diese Inszenierung, durch diesen ganz einfachen Effekt, es fliegt lustig in die Spielwelt hinein und verschwindet dann in Bäuchern und Baustellen, begleitet von diesem Geräusch, auch diese Njom, 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 Njom. Du guckst zu und denkst dir, ach, diesen Fischchen habe ich jetzt wieder was Gutes getan. Ich finde, das ist wirklich so ein Detail, was ganz viel ausmacht.
Ja, genau. Also auch die Geräuschchen halt insgesamt, ne? Die ja, halt auch ja. Wirklich dann auch immer schon und sowas. Ja, genau. Es hat auch einen echt schönen Soundtrack, finde ich.
Ja, also endlich, sagst du.
Wirklich schöne Musiktapete, die da die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ne? Also auch schon so ein bisschen. Ist jetzt nicht so direkt MIDI, aber halt so ein bisschen Retro ja. in der Klangwelt sozusagen, ein bisschen Mittelalter, sehr schön.
Ja, es ist orientiert an, sofort Assoziationen gehabt, im Hauptmenü schon, wunderschöner Track dort. Es ist so beherrscht zum einen, vor allem im Hauptmenü, von so mittelalterlicher Trommelei und dann aber auch solchen so Blasinstrumenten, die mich sofort assoziieren haben lassen, das Ganze mit der Conqueror's Expansion von Age of Empires 2 und Cossacks und sowas. So, und dann, also es ist schon sehr spezifisch jetzt, aber die beiden Spiele haben auch einen sehr individuellen. So, jetzt kommt's, genau, jetzt kommt nämlich der Bogen, André, sehr gut. Ich habe dann nämlich gedacht, so sehr spezifisch, jetzt guckst du mal, wer das entwickelt hat. Vielleicht, ne, gibt's hier Überschneidungen in der Biografie oder womöglich ist er etwa so alt wie ich, der das gemacht hat. Das stellt sich ja raus. Hinter dem Spiel steht nämlich der Soloentwickler Michele Pirovano, der in Bergamo geboren wurde. Und der ist geboren worden 1987, schreibt er von sich selbst auf der Website, ist also 2 Jahre älter als ich. Das bedeutet, und damit, I rest my case, ich habe meinen Block gerade auf den Tisch geschlagen, er hat wahrscheinlich dieselbe Spielesozialisierung wie ich auch. Und deswegen bin ich mir sicher, dass der Soundtrack auch angelehnt ist an diesen beiden genannten Spielen.
Eindeutig.
Euer Ehren.
Geburtsjahr ja. Lässt eindeutige Rückschlüsse auf die Spielebiografie zu, insbesondere vielen was Cossacks angeht. Kann ich nur zustimmen.
Auch er hat die Computerbildspiele damals gehabt und die Vollversion rausgelöst aus diesen Doppelseiten. Genau, toll, vielen Dank.
Ganz genau. Ja, hier heißt in Italien bestimmt anders. Ja. Computerio!
Nein, Gamo. Lass es, André, lass es. Lass es bitte. Nein, nein, nein. Ja, aber das
aber
war
komisch, dass im Spiel keine Pizzas produziert.
Oh nein, ist auch noch der falsche Plural bei dem Klischee. Ah,
naja. Da wollen wir erstmal den Duden fragen, ob nicht beides geht, ne?
Ja,
wahrscheinlich.
Egal. Also das Spiel klingt toll, das ist die Essenz, ist wirklich ein schön klingendes
Spiel. Wirklich schön klingendes Spiel. Und auch, wie gesagt, also ist extrem liebreizend, ist auch super idyllisch da, ne? Wie die Bäumchen da stehen. Und also sind welche, die sehen aus, als sehen erst für Schafe gehalten sind, aber so Kirschbäume oder was da steht. Und das ist schön auch. Wenn du so ein Haus hinstellst, dann wird halt automatisch, werden da so Wege gezeichnet. Und er sagt jetzt natürlich auch jeder so, ja, bläh, das machen die alle. Aber es ist halt einfach ganz herzig, ne? Für so ein simples Pixel-Game. Und es ist halt einfach enorm, was alles drinsteckt. Und wie gesagt, also das ist dann schon, also es war vielleicht, wenn man so möchte, am Anfang für mich ein Ticken zu leicht, weil ich halt so weit gekommen bin, dass ich dann gedacht habe, so, boah, aber wenn das jedes Mal, wenn jeder neue Anlauf so lange dauert und ich dann halt erst nach Stunden wieder scheitere, dann habe ich das gleiche Problem wie bei Returnal. Also ein Spiel, das ich ja auch wirklich innig geliebt habe. Aber es ist dann halt so frustrierend, wenn du in so einem Ding dann halt einen so endlangen Lauf, wenn du jedes Mal gefühlt auch so schon in Sichtweite von der Ziellinie oder so wieder zurückgeworfen wirst und es auch nicht irgendwie so ein Zwischending gibt. Ne? Bei Returnal war es ja dann hinterher so, da waren dann auch so einzelne Runs 3 Stunden lang, aber wenigstens konntest du dann wieder so eine Zwischenmarkierung, so einen Checkpoint erreichen und hier geht es ja wirklich wieder ganz an den Anfang zurück. Oh, und da habe ich dann halt echt gedacht, so okay, ich habe alles verstanden, ich weiß, worum es in dem Spiel geht, aber jetzt, es war die Motivation erstmal flöten, so ein bisschen da, direkt wieder bei Null anzufangen.
Ich habe es in dem Sinne richtig gemacht, bin recht früh und oft gescheitert, weil ich aber auch gerne das habe erstmal so sich entwickeln lassen und habe das aber auch so mitgenommen als Teil der Spielerfahrung, ne? Wie es ja auch dazugehört, da hattest du wahrscheinlich tatsächlich ironischerweise Pech, auch Glück, also das Glück führte zum Pech-Moment, den du beschrieben hast, viel zu weit gekommen, viel zu schnell im Spiel und dann verstehe ich auch gut, dass man dann davor sitzt und sagt, naja, also das ist jetzt ein großer Sprung, den ich machen müsste, um wieder an so einen interessanten Punkt zu kommen.
Ja, genau, weil was dazu gehört ist ja eigentlich, dass man halt neu ansetzt und mit dem, was man so gelernt hat, dann jetzt nochmal da rangeht, ne? Und wie gesagt, also viele Fehler, die ich dann im ersten Durchgang gemacht habe, hätte ich im zweiten Durchgang nicht mehr gemacht, ne? Also am Anfang sitzt man zum Beispiel häufig da und denkt sich so, jetzt schon wieder ein neues Baby produzieren lassen, noch einer, der erstmal nur frisst und nichts arbeitet, scheiße, ne, weiß ich nicht, ob ich das jetzt mir gerade zumuten will, jetzt gerade ist die Ressourcensituation ganz gut und so, aber du merkst dann, dass du dann für das spätere Spiel zum Beispiel, da ist es auch übrigens so ein bisschen wie bei Frostpunk, du musst nach hinten raus schon relativ große Ressourcenvorräte aufbauen, damit du diese unerwarteten Schicksalsschläge überleben kannst, weil du wirst dann hinterher in Situationen gebracht, weil ja auch der Anstieg von diesen Katastrophenressourcen, der eskaliert immer weiter und dann kommst du hinterher an einen Punkt, da musst du dann manchmal auf einmal wirklich so 3/4 deines Dorfes einfach nur dazu abstellen, die Ressourcen zu produzieren, um diese Katastrophen abzuwenden. Und wenn du dann nicht genug Futter auf der hohen Kante hast, um das zu überleben, wenn du nicht die Infrastruktur hast, um plötzlich kranke Dorfbewohner zu heilen, damit die dir nicht komplett in der Ressourcenproduktion ausfallen und so weiter, bist du am Arsch. Ne? Und wenn du das nicht weißt, welche Ausmaße das annehmen kann, dann wirst du irgendwann halt, wie ich zum Beispiel, von so einer Eskalation überrascht und dann bist du halt platt.
Ja, ja. Auch eine Sache passt dazu jetzt nicht ganz genau, aber wollte ich auch noch kurz in den Raum reinwerfen, weil mir das auch sehr gut gefallen hat, die Bildsprache, die das Spiel findet, um diese Komplexität so ein bisschen durchdringbar zu machen. Wenn man auf Produktionsgebäude drauf geht, sieht man in so einer wirklich eigenen, fast schon hieroglyphenartigen Sprache, was hier eigentlich passieren wird. Und damit meine ich, da ist dann zum Beispiel das Konterfei eines dieser Dorfbewohner zu sehen, dann ein Pfeil nach rechts, der in 3 Segmente unterteilt ist und dann ist da ein lachender Smiley, so. Und die, was es bedeutet ist, man braucht eine Person, die wir 3 Runden lang brauchen, 3 Segmente im Pfeil, bis dann ein Glücksgefühl als Ressource rauskommt. Das ist jetzt ein ausgedachtes Beispiel, aber so funktioniert das. Und ich brauchte 12 Sekunden, vielleicht auch eine Minute, um es zu verstehen, direkt das Spiel beginnen, was das alles bedeutet. Und dann aber, wenn man es mal raus hat, man erfasst die Infos, finde ich, richtig schnell. Also das ist sehr angenehm, auf diese Weise zu durchdringen. Und wenn man es gar nicht kapiert, kann man sie in so ein Kompendium noch reinlesen, wo dann nochmal alles ganz genau erklärt stehen.
Ja, nee, das ist also durchweg, ist das echt schlau designt, ne? Also so ein paar Sachen sind so, ich weiß nicht, ob die wirklich schwer zu verstehen sind oder ob das Problem so ein bisschen meine Annahmen waren, aber ich habe zum Beispiel am Anfang gedacht, die Ressourcen sind nicht gleichwertig. Ich habe gedacht, wenn ich so ein Hühnerbein produziere, dann ist das mehr wert als Beeren. Und das Spiel so, nope. Und ich so, ja toll, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Leute Beeren pflücken geschickt. Und das sind halt auch so Sachen, die musst du erstmal lernen. Du kannst ja zum Beispiel Jäger bauen und so ein Jäger, der braucht dann irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 3 Runden um 3, so in meinem Fall waren es immer Hühner, ne, gibt ja auch dann hinterher andere Tiere auf anderen Karten, um so 3 Hühnerbeine zu produzieren. Der eigentliche Vorteil von den Hühnerbeinen kommt erst hinterher, wenn du dann zum Beispiel, dann kannst du nämlich ein Barbecue bauen und dann kann ein einzelnes Barbecue macht aus einem einzelnen Hühnerbein dann, ich glaube, 4 gebratene Hühnerbeine zum Beispiel. Und wenn du diese Ketten, wenn du das weißt, dass es die gibt, dann kannst du das so verketten, ich habe hinterher meine, dann kannst du nämlich kannst du Tierhaltung, das ist der Begriff, du kannst Tiere halten, du kannst also so einen Hühnerstall bauen, der dann halt dir quasi auch, die Hühner, die produzieren dann auch Küken, dann dauert es wieder, bis die wachsen und so weiter und dann kannst du halt darüber dann halt, ne, und dann brauchst du noch einen Metzger. Und dann kannst du darüber ganz viele Hühnerbeine produzieren, auch mit einer sozusagen nachwachsenden Ressource, die du dann über das Barbecue zu gebratenen Hühnerbeinen machst. Und auf einmal hast du eine richtig krasse Nahrungsproduktion, die eine viel größere Bevölkerung unterhalten kann. Und hätte ich das alles vorher schon gewusst, hätte ich das viel gezielter ansteuern können und hätte ein größeres Dorf mit einer größeren Arbeitsleistung und wäre wahrscheinlich noch weitergekommen. Aber das sind so die Sachen, die musst du erstmal schnallen.
Bin gerade nur am Rande. Ich habe dir aufmerksam zugehört, aber ich habe auch kurz den Schreck meines Lebens bekommen, weil hier in Hamburg gerade, während du gesprochen hast, ein Gewitter losgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat während der Aufnahme. Ein richtig lauter Donnerschlag und es hat so doll geblitzt. Mein Zimmer war kurz hier erhellt. Ohne Witz, es hat richtig doll geblitzt. Ich bin kurz aufgestanden mit dem Kopfhörer auf dem Kopf und dachte mir, okay, ich halte mal kurz diese Hauswände fest von diesem Altbau, nicht, dass hier was auseinanderfällt. Aber ne, Omen, schlecht ausgegangen, das Wetter schlägt zu, gerade haben wir es davon gehabt.
Ja, ganz genau. Gibt's ja auch übrigens, es gibt Gebäude, die Blitzevents anziehen zum Beispiel. Das ist dann auch so, ich glaube, es ist eine von den Weiterentwicklungen von diesem Think Tank oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall auch so ein Ding. Das ist halt all diese Abwägungen. So, du kannst das bauen, das ist noch ein effektiveres Gebäude, zieht aber Blitze an. Und dann das sind halt so, wie gesagt, es ist halt in einer Tour bist du da und am Überlegen, okay, was werde ich jetzt in naher Zukunft brauchen? Es ist häufig, und das ist das Schöne eigentlich an dem Spiel, es ist super klar in seiner Kommunikation. Die Anforderung an dich ist eigentlich die meiste Zeit klar. Das Spiel sagt dir, in so und so vielen Runden passiert ein Event in der Domain und du wirst so und so viel Zeug produzieren müssen pro Runde, um das abzuwenden oder zuverlässig zumindest abzuwenden. Und dann kannst du halt immer so, fängst halt an immer zu rechnen. Alles klar, ich muss jetzt hier, davon kann ich so und so viel pro Runde produzieren. Das heißt, ich muss spätestens in 3 Runden überhaupt anfangen mit der Produktion, damit das klappt. So, und wie viele Leute habe ich und wie viel Essen brauche ich und wie viel Essen habe ich bevorratet, ne? Und dann bist du die ganze Zeit so, da bist du dabei, mathematisch vorauszuplanen. Das ist schon echt cool gewesen. Hat mir gefallen.
Am Rande auch nur, einige der Funktionen, die wir gerade so beschrieben haben, so zum Beispiel die Fachleute in den Gebäuden zu trainieren, die man dafür braucht, damit sie diesen bestimmten Beruf ausüben können, das sind Quality of Life Angebote, die noch gar nicht lang im Spiel sind. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, dass es gab am 29. Februar ein großes Quality of Life Update, wo zum Beispiel diese Funktion erst ermöglicht wurde. Mit anderen Worten, der Typ, das Spiel ist wie gesagt im Oktober 2023 erschienen, der sitzt da dran, da kommt eine ganze Menge, was das Spiel auch durchaus noch verändert an den Ecken und Seiten.
Ja, und gerade glaube ich, also ich meine, also da ist schon echt viel drin, ne? Aber das ist das wahrscheinlich, was am coolsten ist. Ich hatte nie den Eindruck, oh, das braucht aber mehr Features oder so. Ja.
Oh, um Gottes Willen. Ja. Sondern
das war wirklich so. Ich habe lange nicht alles freigeschaltet, was zum Beispiel dieser Tech Tree hergibt, sondern bei mir, ich habe, glaube ich, nicht ein einziges Gebäude auf dieser 30er-Stufe, die also 30 Forschungsressourcen brauchen, freigeschaltet. Sondern, also ich habe auch gesehen natürlich, dass dahinter kann man da so riesen Dörfer bauen und sowas. Ich bin da mit einem viel, viel kleineren Truppe bin ich da durchgeschippert. Das war dann vielleicht auch so hinter das Problem hier, dass ich bin dann in Areale gekommen, wo das Spiel sagt so, naja, wenn du so weit gekommen bist, kann ich dir auch einfach mal so hier das halbe Dorf krank machen. Und ich so, what the fuck? Was machst du denn?
Also ich, um das jetzt schon mal so ein bisschen langsam mal in so einen wertenden Teil zu bringen, ich spiel's richtig gern. Es erreicht wirklich für mich Punkte, ich habe das mal in anderen Gelegenheiten auch hier immer mal wieder gesagt, wo es mir dann zu komplex und umfangreich wird. Ich mag es zum Beispiel nicht. Das Äquivalent ist so ein bisschen bei Rollenspielen, wenn du ein neues Rollenspiel startest und direkt 5 Leute in der Party hast. Das mag ich einfach nicht. Äquivalent in Spielen wie Rome oder Warhammer oder so, wenn du mit einem Riesenreich startest und erstmal dich orientieren musst. Das sind alles Dinge, die ich nicht mag. Ich mag, wenn es vom Kleinen ins Große geht. Und das ist ja hier total möglich, aber es gibt dann immer diesen Punkt, wo ich mir denke und davor sitze, ich drücke jetzt einfach auf nächste Runde. Das wird schon alles irgendwie gut gehen. Und dann geht es meistens nicht mehr gut. Und da beginnt es dann eben langsam niederzugehen. Aber mir macht es richtig viel Spaß. Ich bin da wirklich, bin sehr angetan von dieser Empfehlung. Ich genieße es wirklich sehr.
Ja, genau. Also wie gesagt, mir ging es eigentlich auch so. Also, wie gesagt, ich fand nach hinten raus dann also das Geilste ist wirklich so der Anfang und die Mitte gewesen. Und nach hinten raus ist es dann halt wirklich auch, dass du sehr viele Stellschrauben, du hast sehr viele Zwänge und dann musst du halt einfach immer nur gucken, wie du da jetzt gerade wieder auf das Nächste reagierst. Und du bist gar nicht mehr so, also das wird natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet sein, dass ich noch nicht optimal gespielt habe. Ne? Also hätte ich ein größeres Dorf gebaut, dann hätte ich mehr Material und also mehr Arbeiter gehabt und so, dass dann hätte ich da sicherlich auch noch ein bisschen viel mehr interessante eigene Entscheidungen treffen können. Aber es war dann halt immer so ein nach den aktuellen Notwendigkeiten Ressourcen umverteilen. Wie das genau passieren muss, war wegen der Klarheit des Spiels häufig relativ eindeutig für mich. Und das Einzige, was es dann hinterher abgesägt hat, war eben, wie gesagt, so ein völlig unvorhersehbares Event, was da aus dem Kartenstapel sozusagen gezogen wurde. So, jetzt können wir ja mal langsam den Guy an uns anhören. Ich denke, unsere Prognose, warum er uns das empfohlen hat, ist aber doch wohl relativ klar. Er hat erkannt, dass es hier sich um einen relativ ungewöhnlichen Vertreter von diesen Survival-Aufbauspielen handelt. Er ist auch verliebt in die Pixel-Optik, prognostizieren wir mal. Er wird vielleicht den Soundtrack lobend erwähnen. Und wird sagen, Mensch, guck mal, das ist doch hier was, das ist doch was ganz Besonderes, das hat auch einen ganz eigenen Charakter.
Ich freue mich vor allem jetzt drauf, gemeinsam mit euch allen da draußen, jetzt wahrscheinlich nochmal erklärt zu bekommen,
wie das Spiel funktioniert, aber in 5 Minuten. Und wenn das dann auch noch besser macht als wir, dann packen wir unsere Zelte zusammen, übergeben den Schlüssel zum Podcast und das war's.
Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt.
Hervorragend. Also dann, Gajan, Film ab.
Hallo, der Björn hier im Forum Gajan. Dot Age ist mein Vorschlag. Dot Age ist auf den ersten Blick ein Spiel, da könnte man meinen, ach herrje, ne? Es ist schon wieder aus der Gattung und so weiter und so fort. Aber ein bisschen näher betrachtet ist das hier nicht der Fall. Ein alter Mann mit Stock erzählt uns hier, wie das mit dem Dorf, das wir dann aufbauen müssen, alles so angefangen hatte. Und schon sind wir dann im Spiel. Also ein wunderschönes Pixel-Art-Spiel und es gilt also, ein Dorf aufzubauen und eintretende Events zu überstehen. Da ist alles erstmal so, wie man es erwarten würde und kennt. Futter sammeln, Holz sammeln, Sachen bauen, forschen, haushalten etc. Ne? So, die meisten Genrevertreter dieser Survival-Aufbau-Spiele sind Echtzeitspiele. Dot Age aber ist rundenbasiert. Also kein Stress beim Grübeln, Zeit zum Schwelgen und Nachdenken. Was ist jetzt das Besondere? Das sind die Kleinigkeiten. Der wundervoll reife Humor, die Beschreibungstexte, die Art und Weise einfach. Auch die Bedienung ist toll. Wir selektieren hier nicht, wie in vielen anderen Spielen, unsere Pips und sagen ihnen dann, was sie tun sollen. Zum Beispiel, geh Pflanzen sammeln oder geh Früchte pflücken. Wir sagen hier, an diese Stelle kommt ein Meeting Place hin, zum Beispiel. So, eine nächstbeste Figürlein, das da rumrennt und frei ist, rennt dann los und kümmert sich. Wenn alle beschäftigt sind, dann müssen wir als Spieler überlegen, welche dieser Pips wir wo abziehen, damit sie an einer anderen Stelle kurz was machen können. Also gibt es zum Beispiel genug Nahrung, um ein paar Runden zu überbrücken, dann kann man ja wen abziehen. Dann muss der jetzt da nicht unbedingt Früchte pflücken. Ne? So. Dann gibt es Felder auf der Karte, die Boni bringen und so weiter. Also wenn man jetzt einen Brunnen baut auf Wasser, das ist jetzt alles nichts Besonderes, aber um zu verstehen, wie es so funktioniert. So, es gibt aber auch lustige Gebäudetypen. Die brauchen nämlich zum Beispiel einen Ort zum Nachdenken. Ne? Und der kreiert dann Forschung, also sofern da jemand drin sitzt und dort nachdenkt. Wenn man da keinen hinschickt, also wenn man das Gebäude nicht aktiviert, dann geht da auch keiner hin und dann denkt da auch keiner nach und dann wird auch keine Forschung kreiert. So, jetzt darf man aber da nichts nebendran bauen, weil der Krach beim Denken stört. Ne? So viel zum Spiel. Und viel mehr will ich da jetzt auch gar nicht zu sagen, weil es gibt eine Demo-Version, da kann man reinschauen. Und das Tolle ist, dieser Mensch hat es geschafft, das so zu machen, dass dein Demo-Spielstand kann nahtlos in der Vollversion weitergeführt werden. Sehr fein. Okay, meine Prognosen. Dom, ich glaube ja, du könntest das Spiel in dein Herz schließen, ein wohliges Kerzchen entzünden, die Kater füttern und dann ein paar Runden in Dot Age versinken. Jochen ist eine Blackbox. Das könnte alles sein. Größter Scheißdreck auf dem Planeten reicht mir die Dachlatten bis bestes Spiel des Universums. Oder irgendwas dazwischen. André.
Ja, dann ist das halt ein gut gemachtes Spiel. Aber es interessiert mich einfach nicht die Bohne.
Und Sebastian wird geil finden, dass das ein Typ 8 Jahre lang neben all seinen anderen Verpflichtungen entwickelt hat. Allein diese Disziplin, das bis zum Ende durchzuziehen. Ja. Würde mich freuen. Ansonsten, gehabt euch wohl. Prost.
Fantastisch. Fantastisch. Also.
Moment mal, wir sind die Prognosen. Was ist denn hier los?
Also erstmal müssen wir uns entschuldigen. Wir haben jetzt ungefähr 4,5 Stunden seinen Namen falsch ausgesprochen. Ich habe es mir extra nochmal notiert. Gajan.
Ist viel Gajan. Dottage.
Ja, Dottage, genau. Und dann, André, fand ich es ja wahnsinnig interessant. Das war jetzt wie eine kleine Case-Study, was Marketing angeht. Welche Gebäude hängen bleiben bei so einem Spielequerschnitt? Diese Denkpalette da, auf die man sich im Spiel setzen kann, dass auch die von ihm als ein Beispiel gewählt wurde, das ist ja kein Zufall. Das ist wirklich faszinierend zu sehen, was hängen bleibt.
Es ist halt auch das erste Gebäude mit diesen Spezialanforderungen, wo du oft wegen der Platzierung dir Gedanken machen musst. Das wird zusätzlich dafür sorgen, dass das einem im Gedanken bleibt. Vielleicht ist er auch irgendwie irgendwo so im pädagogischen Bereich unterwegs. Ja, so klang tatsächlich wie ein früherer Deutschlehrer von mir. Insbesondere das zusammenfassende So zwischendrin. So kann ich mir auch vorstellen, dass dann jemand genauso dann so im Unterricht, ne? So, und jetzt hier, und damals, und die alten Ägypter, ne, und dann haben sie eine Pyramide gebaut, so, und dann haben sie da, ne, haben sie da Mumien reingesteckt. Also, so wie halt Geschichtsunterricht klingt, ne. Ja. aber sehr schön. Fantastisch, fantastisch. Aber siehst du, meine Mäkeligkeit, ja, mein Genrefremden wurde völlig falsch prognostiziert. Da sieht man mal, wer hier die wahre Blackbox ist.
Fand's aber trotzdem, also, ich habe euch alle wiedererkannt in der Imitation. Also man merkt schon, er ist schon ein langjähriger Zuhörer, glaube ich. Der, ne, ich auch Sebastian und so war schon gut.
Also ich weiß ja nicht, also den Jochen als Blackbox zu bezeichnen, ne? Also wenn der mit dem Flugzeug abstürzt, dann kommt keiner mit dem Kran, um ihn zu bergen.
Andererseits, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, wer weiß, wann das hier erscheint, deswegen verrate ich es nicht, bin ja gerade mit Jochen an einem Formatprojekt gerade dran, mehrteilig. Das ist eine Blackbox. Ich weiß nie zu Beginn einer neuen Folge, wie er jetzt drauf sein wird. Kann ich unmöglich prognostizieren.
Das ist so ein Baumann-Schärfer, der grüne oder der rote Draht,
Ritterrüstung oder gemeinsames Brot zum Teil. Das ist das weiß ich nie.
Ja, bei mir ist es ja auch nur, wie gesagt, die kolportierte Genre-Abneigung hat da garantiert eingefärbt, ja, aber ich bin ja ein Universalkritiker. Ich kann ja alles, kann ja links wie rechts, oben wie unten sozusagen. Ne? Also man sieht man ja hier, Dottage, das macht ja überhaupt nichts aus. auch schön übrigens, er hat so ein paar Sachen angeführt, die will bei uns, kamen die noch nicht vor. Ein schönes Komfort-Feature hat er auch angerissen, nämlich diese Automatisierung, dass man nicht irgendwie, man geht also zu einem so einem Bärenbusch und sagt, hier, da soll einer pflücken. Und dann kommt halt jemand hingerannt. Das Schöne daran ist übrigens, wenn du diese Spezialgebäude hast, die einen bestimmten Beruf brauchen, damit sie betreut werden, dann funktioniert das immer noch. Dann gehst du da hin und sagst, alles klar, hier jetzt mal bitte einer an den Swimmingpool. Und wenn ein Arbeiter frei ist. Das ist die Voraussetzung. Sonst sagt das Spiel, alle Arbeiter sind irgendwo verteilt. Aber wenn noch ein Arbeiter frei ist, der ist aber nicht geschult darin, dann rennt der zu dem Bademeister und der Bademeister rennt zum Pool und der übernimmt den Job von dem Bademeister, der dann halt einen von diesen, wenn das so eine Universalstation ist. Das fand ich auch total angenehm, dass es da jetzt nicht von mir erwartet, dass ich erstmal gucke, oh scheiße, wo habe ich denn den entsprechend geschulten Pim hingestellt, muss den dort erst irgendwie loseisen, dahin schicken und sonst was, das macht das Spiel alles für mich.
Ja, total kluges Ding. Ich habe jetzt auch nochmal die Curriculum Vitae von Michele Pirovano aufgemacht. Da sieht man auch, das habe ich vorher gar nicht gesehen jetzt in der Vorbereitung, aber jetzt habe ich es mal geöffnet. Der hat auch einen akademischen Hintergrund, eben vor allem mit dem Schwerpunkt auf AI und Spielsysteme zusammenhängend programmieren. Hat selber da auch Freelance-Dozentenjobs, also man merkt schon, ne, was das für ein Mensch ist, der diese Systeme erschaffen hat, weil das sind's ja, das sind wirklich viele ineinandergreifende Systeme, die dann für solche Fälle eben eine Reaktion haben. Das ist wirklich faszinierend.
Ja, also super durchdacht. Auch übrigens, was der Gajan angesprochen hat, was bei uns nicht vorkam, Humor. Also ich sehe, was er meint. Das ist ja auch so ein bisschen quirky, ne? Auch der alte Mann, wie der seine Geschichte erzählt, dass überhaupt die Geschichte darin vorkommt und so weiter. Die geht sogar dann immer ein bisschen weiter. Hinterher kommen dann auch diese Elemente und sprechen so ein bisschen mit dir und so. Das ist alles ganz nett und quirky umgesetzt. So. Nicht so haha, super Gags, aber einfach nett humorig.
Gibt's nichts hinzuzufügen. Ich gucke hier gerade durch meinen Zettel. Übrigens, das am Rande, vielleicht, warum ich die ganze Zeit hier so einen Zettel mit mir rumschleppe, kann ich an der Stelle noch elegant einpflegen. Normalerweise habe ich ja immer alles in Google Docs bei mir vorbereitet, bin ein Mensch der vielen Notizen für Podcasts wie diese, habe aber hier gemerkt, das ist ein Spiel, wenn man raustappt, dann hängt sich's irgendwann auf. Und deswegen bin ich zum Blog übergegangen. Deswegen als kleiner Tipp, das Spiel bei mir lief sonst super stabil und alles cool, aber raustappen, Vorsicht, Vorsicht, das speichert dann auch nicht.
Das ist übrigens eines der extrem wenigen Spiele, wo ich irgendwie so gut wie keine Notizen gemacht habe, weil es irgendwie super eingängig gewesen ist. Da ist einfach super viel hängen geblieben.
Ja, weil ich habe bei wirklich komplizierte Gedanken. Das sind wirklich schwere Dinge, die ich da mit mir rumtrage. Das muss man aufschreiben.
Ja, wenn es dann sehr komplex wird und dann auch mit den ganzen akademischen Referenzen, Quellenangaben.
Ja, genau. Hast ja gehört, das Gespräch, was ich hier alles erzählt habe.
Ja, da muss man auch einfach. Das kann ich auch verstehen. Also am besten vielleicht auch noch mit einem Flowchart oder so.
Ja, schade, dass wir nicht mit Bild aufnehmen hier. Also, ich habe hier alles gezeigt, aber du bist nicht drauf eingegangen.
Ich kann das ja auch gar nicht verstehen mit meinem Spatzenhirn, Dom. Was soll ich denn da machen? Ja.
Nein, nicht so hart zu dir. Das ist schon in Ordnung. Wir alle haben unseren Platz im Leben.
Ja, genau. Die einen in der Sänfte, die anderen davor und so weiter.
Aber ohne Witz, Gatschan, nochmals, wirklich, vielen Dank für diese Empfehlung, die es ja eigentlich gar nicht war im ursprünglichen Sinne, aber ich bin froh, es jetzt entdeckt zu haben. Das ist wirklich, das Spiel wird mich begleiten. Nicht jeden Tag, aber ich meine das ganz ernst. Es macht Spaß, macht wirklich Spaß.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist eine wirklich gute Empfehlung. Es ist wirklich auch originell. Ich habe es so nicht erwartet. Ich habe so drauf geschaut und gedacht, und dann muss ich sagen, doch, war ganz schön. Ich werde es nie wieder spielen. Machen wir uns nichts vor. Ja, das war's. Aber es war sehr nett. Es war wirklich sehr nett. Schön zu sehen, was es alles da draußen so gibt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von Wie findet ihr? Meine Damen und Herren, der Thread ist weiterhin im Forum offen. Kommen Sie, empfehlen Sie, spiele bitte möglichst nichts endlos Langes. Wir haben, glaube ich, mal gesagt, so bitte nicht länger als 10 Stunden oder sowas. Gerne auch ein bisschen kürzer. Einfach so die kleinen Empfehlungen, die man mal auch vielleicht so zwischendrin reinsnacken kann. Ist ja auch immer schön. Es gibt auch viele Leute, die suchen gerade auch so kürzere Spielerfahrungen. Und wenn ihr dann was habt und wenn ihr sagt, okay, ich scheue mich auch nicht, hier so eine Sprachnachricht aufzuzeichnen und zu hinterlegen, dann ab ins forum.gamespodcast.de und einfach im Wie findet ihr Thread hinterlegen. Damit rechnen, dass der André zu langsam ist, eure Tonspur runterzuladen und dass ihr habt sie dann auf irgendeinen File-Share-Dienst, der nur 30 Tage das Ding vorhält, abgelegt und ich komme angelaufen und sage so, hallo, könnt ihr das doch mal haben, bitte? Ich versuche es inzwischen auch immer zeitnah runterzuladen, aber es passiert mir leider immer wieder. Ja.
Das ist, PS?
Ja, PS, oh.
Entschuldige, noch ein PS schiebe ich noch rein. Allen Hardcore-Fans dieses Formats hier, den möchte ich noch kurz direkt ins Herz sprechen. Und zwar, ihr werdet euch gefragt haben, warum heißt denn das Format jetzt so? In den ersten Folgen wurde immer vom Sprachi-Podcast erzählt. Ich kann euch beruhigen, ich habe in diesem Moment hinter den Kulissen einen Ordner geöffnet für unsere Tonspur namens Sprachi-Podcast Dottage. Also, der Name lebt weiter, ob vor oder hinter den Kulissen.
Ja, das ist ja auch einfach so, also ist ja nur der offizielle Titel, ist ja Wie findet ihr? Und das mit dem Sprachi-Podcast ist ja so der Kosename, ne? Die Liebhaberbezeichnung, damit, das ist der geheime Händedruck, damit erkennen sich Fans des Formats hinterher untereinander. Ne?
Stark,
da weiß man
toll,
sofort, wenn einer sagt, so hier einen neuen Sprachi-Podcast gehört oder sowas, ne, dann fallen den Leuten überall die Monokel aus den Augen und sie sagen, oh, da ist einer, der kennt sich aus.
Sehr gut, exklusive Sprache, abgehakt, top.
Hervorragend. So, das war's jetzt aber von uns. Vielen Dank für die Empfehlung an Gajan und vielen Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Bis zum nächsten Mal.